Herzlich willkommen zum Apfelklatsch, der Podcast für Geeks mit dem Hang zum angebissenen Apfel. Viel Spaß!
Hallo Tobi.
Und schon guten Abend, Hallöchen.
Hallöchen Tobi. Heute haben wir das ganze Off-Topic schon vor der Aufnahme abgehandelt. Da müssen sich die Hörer heute nicht mit rumschlagen, wollte ich schon sagen. Aber müssen sie uns nicht zuhören während jetzt des offiziellen Apfelklatsches.
Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil manche Teile waren jetzt nicht sendungsfähig.
Ja, das war aber auch hier frisch aus dem Urlaub zurück. Keine Themen im Kopf und dann. Oh, Entschuldigung übrigens, ich habe gerade... Ja, die Macht der Gewohnheit. Wie ist vor der Aufnahme nebenher noch Brezeln gefuttert, ja? Jetzt mache ich weiter. Es ist auch versprochen, die letzte, die ich jetzt zu mir nehme.
Entschuldigung. Das hört sich doch gut an, denn würde ich gleich sagen, dann starte ich mal mit dem ersten kleinen Thema, dass du ihn fertig kauen kannst. Google Home startet am 8. August in Deutschland. Das heißt, da kann man das Zeug dann kaufen. Und das ist eigentlich nur eine ganz kurze News, mehr muss man dazu nicht sagen. Die zweite angekoppelte News ist, dass der Thermostathersteller Tado eine Google Home-Kompatibilität angekündigt hat. Ja, Tado macht ja feine Sachen, kann man empfehlen.
Ja.
Habe ich zwar selbst noch nicht getestet, weil mir die Heizung aus Kompatibilitätsgründen dazu fehlt.
Bei mir genau das Gleiche. Ja, ich habe angefragt damals bei Tado, weil ich mit der Seite oder mit den Infos nicht so ganz zufrieden war, weil ich habe ja hier einen Buderus stehen und war mir nicht ganz 100% sicher, ob es auch wirklich kompatibel ist. Habe eine Anfrage geschrieben, kam auch wirklich zügig und sehr höflich und nett geschrieben, eine Antwort zurück. Ist nicht kompatibel, wir arbeiten dran. Und da warte ich jetzt, glaube ich, schon seit fast 2 Jahren drauf, dass da was passiert. Egal.
Übrigens, Buderus habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht bezüglich Kulanz und Service, wo wir gerade beim Thema Heizung sind, das nochmal einfließen zu lassen. Meine Anlage ist ungefähr so 8-9 Jahre alt, also im heizungstechnisch relativ modern. Ja. Und nach 9 Jahren ging dann das Flammenrohr kaputt im Brenner. Ja. Und ich habe einen Raketenbrenner oder Blaubrenner, wie es in der Fachsprache heißt. Und der hatte sich zersetzt, der hatte halt Löcher im Flammenrohr. Ja. Und da hat die Firma Buderus gesagt, ja, dieser Fehler ist uns bekannt. Wir haben jetzt diese Rohre aus Keramik gefertigt oder umgestellt auf Keramik. Und in der Serie, die Sie haben, da ist halt noch ein Metallrohr verbaut. Sie kriegen kostenlos ein Keramik-Flammenrohr. Das wird dann kostenlos von unseren Service-Mitarbeitern ausgetauscht. Fairer Zug, sind immerhin 160 Euro gewesen, plus Einbau. Die haben Hein quasi auch unaufgefordert halt darauf aufmerksam gemacht oder besser gesagt, ohne dass ich jetzt irgendwelche proaktiven Maßnahmen ergreifen musste, weil ich hätte das ja nicht gewusst, dass dementsprechend das mehr oder weniger eine Technik ist, die sich halt im Langzeittest nicht so durchgesetzt hat und dass die jetzt auf Keramik-Flammrohre umgestellt haben. Also ganz feiner Zug, Buderus an der Stelle. Ein Lob zahlt sich doch aus, wenn man auf Qualität setzt.
Ja, wobei es auch qualitativ noch andere Heizungshersteller gibt, die da nicht unbedingt schlechter sein müssen als Buderus, aber das ist halt auch die Anlage, die hier steht. Aber apropos Sparen, noch ein kleiner Service-Tweet. Ich hoffe mal, dass der ein oder andere Hörer auch noch was davon hat, beziehungsweise es hat sich eh schon herumgesprochen. Bei Penny gibt's noch bis zum 22. iTunes Guthabenkarten mit 20% Rabatt. Wer da Interesse dran hat oder Bedarf hat an iTunes-Karten, kann da auf jeden Fall noch zugreifen. Wie gesagt, bis zum 22., also nur noch diese Woche. 20% lohnt sich auf jeden Fall. Und wie immer dran denken, nicht auf E-Books.
Ja.
Alles außer Tiernahrung sozusagen.
das war wer anders.
Das ist wer anders, ja. Apropos noch wer anders. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon öfter mal auch Jawbone erwähnt. Und die sind jetzt ganz offiziell aus dem Endkunden, aus dem Privatkundengeschäft ausgestiegen und wollen sich jetzt auf Businessgeschäft konzentrieren. Die, was ich gelesen hatte in einem Artikel, ist die Tatsache, dass die anscheinend schon seit Wochen nicht mehr auf Supportanfragen von Kunden reagiert haben. was ja auch nicht gerade nett ist. Ja, und wie gesagt, jetzt haben sie halt offiziell auch das Ende quasi, zumindest mal was das Endkunden, Privatkundengeschäft betrifft, angekündigt. Und was da eigentlich auch ganz nett zupasst als kurze News, ist, dass Samsung mittlerweile Fitbit überholt hat, was den Wearable Market betrifft. Und da jetzt an zweiter Stelle hinter Apple steht. Wenn man mal bedenkt, wie groß Fitbit ist und wo einem das überall auch im Freizeitbereich begegnet, ist das schon eine klare Ansage. Vor allem, wenn man mal bedenkt, dass im Vergleich zu Fitbit das Angebot von Samsung doch recht überschaubar ist.
Das wundert mich auch. Also das ist schon eine Leistung, was da Samsung an den Tag gelegt hat, ja. Mhm.
Ja, wobei man da auch wieder sieht, dass es die Strategie von denen halt die Geräte nicht mehr unbedingt an ihre eigene Hardware zu koppeln, also sprich die Samsung, wie heißt es jetzt, Gear S3, nur mit Samsung-Geräten oder Telefonen kompatibel zu machen, sondern da halt auch die Software für andere Android-Geräte zur Verfügung zu stellen, ist natürlich auch schon mal viel wert, ja. Ansonsten wird es das ja auch wieder kräftig einschränken. Ja, Apple fährt da sehr gut mit, aber das ist auch eine ganz andere Geschichte. Aber auf jeden Fall, ich denke mal, das ist auch mit ein Grund, warum das bei Samsung relativ gut fährt. Und vor allem muss man ja auch sagen, die letzten Geräte, die sie auf den Markt geschmissen haben, sind ja auch nicht schlecht.
Ja, klar. Auch die, wie du schon sagtest, die Smartwatches von Samsung mit Tizen, die kamen ja auch recht gut an und haben ja auch einen guten Eindruck bisher gemacht, muss man dazu sagen, ja. Naja, gut, schauen wir mal. Ja, eine andere kleine Neuigkeit ist, dass es ein Firmware-Update gibt für Pioneer in ihr Kopfhörer. Die Pioneer Plays waren mir bisher gar nicht so bekannt, hatte ich bei mir gar nicht auf der Liste stehen sozusagen, scheinen aber wohl relativ verbreitet zu sein, weil sogar Apple verkauft sie im Store. Jedenfalls haben die jetzt ein Firmware-Update bekommen, dass sie jetzt auch permanent mithören und die Ansprache also auf Siri verstehen sozusagen. Also das Hey Siri, das bekommen sie jetzt auch mit. Finde ich gut, dass man die Dinge halt auch per Firmware updaten kann und auf den neuesten Stand die auf der Technik bringen kann, weil die Dinger sind ja auch nicht ganz günstig, liegen derzeit bei 179 Euro. Von daher ist es auch schön, dass man sie aktuell halten kann. Ja. Ja. Waren wirklich gar nicht, kanntest du die Kopfhörer?
Nein. Nee. Also okay. Pioneer, die Marke, klar, aber diese Kopfhörer oder In-Ear, den kenne ich überhaupt nicht. Ich habe gerade mal den Link von ihr geklickt und da sind mir natürlich auch dann direkt die Rose Gold ins Auge gestochen, wobei ich mir da eventuell eine Version gewünscht hätte mit schwarzen Kabeln oder Kunststoff, ja, und dann die Teile, die jetzt Rose Gold sind, dann in Rose Gold, wäre vielleicht auch noch eine Alternative gewesen. Würde mir persönlich besser gefallen. Wobei die ganz schwarzen sind natürlich auch nicht schlecht, ja. Also ein bisschen Rose Gold mit rein wäre auch nicht verkehrt. Aber nein, Geschmackssache. Naja.
Genau.
Genau. Aber wo wir da schon drüber gesprochen haben, apropos, kennst du das schon? Atari hat jetzt auch wieder was Nettes angekündigt, und zwar die Atari-Box. So ähnlich wie das NES Classic von Nintendo, also auch mit alten Atari-Titeln, die da spielbar dann sein werden in Zukunft. Und aktuelle Titel. Ja, jetzt weiß man natürlich nicht, was meint Atari damit. Aktuelle Titel oder aktuell retro entwickelte Titel, ja. Also so aktuell, wie man es halt heute dann sich so vorstellt, mit bunt, ja, und technisch anspruchsvoll. Oder sind es neue Titel, die dann zum Beispiel einfach hier so auf 2600 Optik beziehungsweise Technik oder sowas dann machen und dann halt aktuelle Retro-Titel oder sowas her wären. Auf jeden Fall recht interessant. Vom Design her finde ich es sehr gelungen. Ja, Link ist in die Shownotes rein, kann man sich mal anklicken. Sie schreiben auch, basiert auf aktueller Technik, ja, USB-Anschlüsse etc., alles da. Deswegen mal gespannt, was es letztendlich wirklich sein wird. Aber vom Design her, auch gerade mit der Holzoptik, die sie da in einem Render da gezeigt haben, finde ich doch sehr ansprechend.
Deinen Aussagen entnehme ich, dass man so viel noch nicht von der Box weiß. Nein, also man weiß noch nicht, ob sie jetzt die ganzen Spiele fest verlötet hat sozusagen oder ob man Module bekommt oder Software.
Also es hat keinen Modulschacht, definitiv, das Ding. Es hat auf der Rückseite halt einen HDMI-Anschluss, USB-Ports, ich glaube sogar einen LAN-Anschluss. Da bin ich jetzt allerdings ein bisschen überfragt. Also das ist schon ziemlich, wie gesagt, alle Erweiterungsmöglichkeiten sind ja schon da. Inwieweit die allerdings umgesetzt oder für was die genutzt werden, außer für Controller, ist natürlich die Frage. Der Netzwerkanschluss, der dran ist, ja, wenn ich mich richtig entsinne, ich habe jetzt hier leider nicht, oder doch, ich kann gerade meinen Link anklicken. Steht hier was über Anschlüsse? Mal schnell überfliegen. Ich bin der Meinung, auf dem Bild wäre es ein LAN-Anschluss. Ist natürlich die Frage, inwieweit kannst du das wirklich mit dem Internet verbinden und kannst du da die Spiele oder zusätzliche Spiele, die über den Lieferumfang hinausgehen, halt noch runterladen. Das war ja auch so ein Kreditpunkt, den ich hatte am NES und jetzt am NES und auch am SNES von Nintendo, ja, dass sie halt wirklich rein offline sind, weil so für mich wäre die Konsole von Nintendo wirklich so ein Ding gewesen, was ich mir angeschafft hätte, wenn es halt einen Store dafür gegeben hätte. Ja, auf dem NES halt zusätzlich noch Spiele online kaufen, ja, installieren fürs NES, SNES halt, wie gesagt, SNES-Spiele, ja, dass du da halt dir nach und nach eine zusätzliche Spiele oder eine Bibliothek noch aufbauen kannst, so wie es ja auch bei der Wii und bei der Wii U ja war, ja, dass du da noch diese Online-Komponente hast und dir da deine Retro-Spiele dann noch kaufen kannst, das ist halt schade, ja, bei Nintendo, klar, macht die Sache natürlich wesentlich unkomplizierter und günstiger, aber ist halt schade, aber lässt natürlich auch noch die Möglichkeit offen für irgendeine nächste Generation.
Ja, klar.
Kann man natürlich auch nochmal Geld machen. Ne?
Weiß man denn schon, was das Atari-Teil kosten soll oder ist auch noch nicht bekannt?
Nee.
Okay, gut. Weil da hätte man ja ableiten können, okay, gibt es noch Download-Content oder nicht oder wird es ein geschlossenes System sein? Wie auch immer. Ne? Aber abwarten. Ja, vom Design her, okay, kann man sich drüber streiten.
Ja, wie immer.
Ist jetzt nicht so mein Geschmack. Ist quasi auch ein komplett neues Design. Sie leitet sich halt auch nicht von irgendeiner alten Box ab. Ne?
Nein, das ist mehr so aktuell Retro-Mesh-Hub-Gedöns. Ja.
Ja, obwohl mit dem Holz, die allererste Atari-Box, die war ja, glaube ich, aus Holz, wenn ich mich richtig dran erinnere. Also die hat ja richtiges Holz verbaut.
War es richtiges Holz oder war es auch wieder nur Optik? Ja, das ist
ja oder Holzfurnier, aber es waren Holzelemente eingebaut irgendwie. Also ich glaube, da war irgendwas. Also Atari war nie so die Konsole meiner Wahl. Ich hatte zwar mal eine Jaguar, aber die habe ich mir irgendwie auch nur gekauft aus Langeweile, hätte ich bald gesagt damals. Ich also, weiß nicht, warum.
Nicht aus einem speziellen Titel oder so?
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich war sehr konsolenlastig unterwegs, aber das ist auch schon lange her. Da müsste ich nochmal in mich gehen, warum ich mir damals die Jaguar gekauft habe.
Also ich habe mir damals den Jaguar definitiv wegen Tapas gekauft.
Ja, das habe ich zwar auch gespielt.
Deswegen habe ich jetzt noch auf dem Speicher stehen.
Ja. Ich weiß nicht ganz genau, warum ich mir die damals gekauft habe.
Und natürlich, was auch geil war halt die CD-Erweiterung. Ich kann mir jetzt nicht an überragend gute Titel erinnern, aber Tempest war mit der Grund, warum ich mir die Jaguar gekauft habe. Ja.
Was ich an der Jaguar so toll fand, das ist natürlich jetzt nicht spieletechnisch entscheidend, aber der rote Schriftzug Jaguar, der war schön gestaltet, der hat mir sehr gut gefallen.
Ja, wobei der Controller ist natürlich heute echt Nightmare, aber naja, jetzt sind wir auch schon wieder off-topic, ja.
Ja, aber damals passt war ja das
zur,
schick.
Zur News. Damals war das natürlich schon ein Ding, ja. Vor allem, sie haben ja, glaube ich, mit 64-Bit geworben, wobei das ja auch so an den Haaren herbeigerechnet war, aber naja.
Ja, sie haben sich schon schön gerechnet, ja.
Ja, okay, gut. Naja. Aber weiter im Text.
Weiter im Text, ja, wo wir gerade bei Traditionsfirmen sind, die Firma Fender bringt jetzt einen Bluetooth-Lautsprecher raus, im Gitarrenverstärker-Style. Das Modell Monterey hat 120 Watt, was für einen Bluetooth-Lautsprecher schon enorme Leistung ist, finde ich jetzt. Hab extra zweimal nachgeschaut, ob das auch wirklich so ist, aber es stimmt wohl, weil es gibt ja noch ein kleineres Modell mit nur 30 Watt. Das Ding soll 349 kosten, also das große Modell, das Monterey. Und soll noch in diesem Sommer auf den Markt kommen. Sie haben da so ein bisschen die Firma Marshall kopiert. Die haben ja mit angefangen, ihr bewährtes Design oder ihr traditionelles Design in Bluetooth-Lautsprecher umzuwandeln und das zu adaptieren.
Ich wollte nämlich gerade sagen, weil sowas Ähnliches habe ich doch irgendwo schon mal gesehen.
Ja, richtig.
Dann war das wahrscheinlich Marshall, okay.
Genau. Na, ich habe letztens eine Dokumentation über Gitarrenhersteller gesehen auf Arte, wo auch sonst. Und da gab es ja so ein paar Einblicke in die aktuelle Zeit der Gitarrenproduktion. Und da sieht es ja in den Staaten derzeit nicht so prickelnd aus. Mhm. Die Umsätze sind ja recht stark eingebrochen. Und vielleicht suchen sie sich jetzt noch ein zweites Standbein und recyceln ihre Designs. Ja, wieso auch nicht?
Ja, okay. Ihre Kunden beziehungsweise der Nachwuchs ihrer Kunden ist natürlich nicht stehen geblieben. Ja. Und wenn du da halt mit oder dein Portfolio entsprechend erweitern kannst, das ist genauso wie bei uns. Ja, das NES hat ja auch seine Käufer gefunden und zwar auch nicht gerade bei den 12-Jährigen, ja, unbedingt, sondern eher bei denjenigen, die halt mit den Geräten schon aufgewachsen sind, jetzt vielleicht schon eigenen Nachwuchs haben. Und da halt, ja, wie gesagt, Retro-Feeling, entweder für sich selbst oder halt um dem Nachwuchs auch zu zeigen, was sie damals gespielt haben, halt die Konsole gekauft haben. Und das spricht natürlich so ein Fan auch an. Selbst wenn du dir nie einen Originalverstärker gekauft hast für deine Gitarre, ja, weil du doch entweder nicht die Kohle hattest oder nie dazu kamst, Gitarre spielen zu lernen, kannst du dir jetzt halt zumindest mal in der Optik einen Lautsprecher kaufen, ja. Das
ja,
wird auch der ein oder andere, ja.
Wer die Designsprache mag und sich damit committen kann, der stellt sich halt so ein Modell quasi als Lautsprecher in den Raum. Ist ja, quasi ein verkleinertes Modell vom Großen sozusagen. Ja.
Ich hatte auch schon überlegt, damals, als ich noch wesentlich jünger war, mir so ein Ding hinzustellen und den einfach nur als Lautsprecher für meine anderen Musikwiedergabequellen zu nutzen, ja, dass du dir da entsprechend das Ding einfach nur als Lautsprecher hinstellst, anstatt als Gitarrenverstärker, ja. Inwieweit das sinnvoll ist, ist mal dahingestellt, aber jetzt kannst du es halt in kleinen, ne?
Genau.
Ja.
Ja, warum auch nicht?
Ja.
Ja.
So, noch eine Smartphone-News von mir und zwar auch wieder was ganz Kleines. Hilton hat jetzt in einem Artikel erwähnt, dass sie mittlerweile oder in ihren Hotels, wo sie halt auf Smartphone oder auf Schlösser, die Smartphone bzw. Bluetooth-kompatibel sind, die man halt dann mit seinem Smartphone öffnen kann, mittlerweile 11 Millionen Schaltungen bzw. Nutzungen gehabt haben in den Hotels, wie gesagt, die entsprechende Technik haben und es bis jetzt keinen Missbrauch gab bzw. keinen Hack vom System. Fand ich schon mal ganz interessant, vor allem sie wollen es halt jetzt außerhalb der Staaten auch in ihren Hotelketten entsprechend ausrollen bzw. installieren. Eine ganz feine Sache, vor allem wenn du halt dann auch eventuell wie beim Fliegen mittlerweile halt schon ein Einchecken machen kannst, ohne überhaupt an der Rezeption groß zu müssen, ja. Sondern du kannst hier direkt ins Hotel rein, hast deinen Schlüssel quasi schon auf dem Telefon und kannst direkt aufs Zimmer. Gerade für ein Late-Check-In oder so ist es ganz interessant, wobei das ja heutzutage auch nicht mehr so das Problem ist, gerade bei Hilton oder so, ja. Aber das ist auf jeden Fall auch eine sehr nette Sache. Was mich da ein bisschen verblüfft hat, ist diese Aussage, weil ich würde mich als Hacker da angesprochen fühlen. Jetzt erst recht, meine Freunde.
Das reizt natürlich so eine Aussage, dass das stimmt.
Ja. Aber bis jetzt, wie gesagt, 11 Millionen Schließungen, die sie hatten. Wobei, hat mich ein bisschen gewundert, die Zahl. Waren es jetzt wirklich 11 Millionen auf zu oder waren es 11 Millionen Gäste, die es genutzt haben? Weil das ist
ein Unterschied. Die Raumpflegerin, die da rein und raus geht.
Die machen nicht mit Bluetooth, ja. Die haben ihre Card, ja, die nach dem Feuer auch an den Schlüsseln auch funktioniert.
Ja.
Ob das jetzt Magnet, NFC oder was auch immer ist, das ist da, denke ich mal, außen vor. Aber überleg mal alleine, wie du oft in dein Hotelzimmer gehst. Das ist ja während einem Aufenthalt auch öfter als zweimal. Ja. Deswegen ist die Frage, ja.
Ja, es kommt darauf an, ob es jetzt ein Geschäftsreisender ist oder ob das jetzt, kommt immer darauf an. Normalerweise, wenn ich jetzt im Hotel bin und das beruflich mache, gehe ich morgens aus dem Hotel raus, checke Frühstücke und gehe dann abends wieder rein, wenn ich meine Business-Tätigkeiten erledigt habe.
Das ist immer die Frage, genau.
Ja. Aber wenn du jetzt Urlauber bist, gehst du wahrscheinlich öfters raus und rein.
Trotzdem sehr interessant und vor allem, wie gesagt, gerade in Bezug auf diese Aussage, es wurde halt noch nicht gehackt. dass es halt wirklich sicher ist. Also das ist so eine Sache, ja, die darfst du eigentlich keinem Hacker an die Hand geben. Ja, das ist eine Herausforderung. Ich bin mal gespannt, ob man da die nächsten Monate etwas hört dazu. Ja. Gerade weil ja auch der CCC, als die Technik aufkam, gesagt hat, das System ist nicht sicher. Ja. Deswegen würde mich da auch mal interessieren, was oder wie die Technik da wirklich aussieht, ja, und wie das da mit dem Absichern funktioniert. Ja. Aber klar, das sind auch wieder Sachen, die wird keine Firma sagen, wie sie sicher oder wie sie es sicher gemacht haben, weil dann hast du ja auch wieder einen Angriffspunkt, den du eventuell exploiten kannst und ja.
Ja, na gut. Da schießt mir doch gerade der Arbeitstitel durch den Kopf, One Night in Paris, aber das war was anderes. Wo wir gerade bei Hilton waren. Ja. Das.
Paris, Hilton, jo.
Ja, da kann man auch ganz eine ganz eigene Meinung zu haben.
Ja.
Das Fass machen wir jetzt nicht auf. Gut, aber die Firma Pocketcast hat ein neues Fass aufgemacht und sie bieten in der neuesten Beta-Version von Pocketcast Sonos Implementierung an. Das heißt, man kann jetzt auch das Ganze in Sonos einpflegen und man kann über Sonos seine Podcasts hören. Ja, die klugen Hörer werden jetzt sagen, ja, das geht ja jetzt auch schon über TuneIn. Ja, bei TuneIn hat man den Nachteil, nicht jeder Podcast ist bei TuneIn gelistet. Ja. Und TuneIn behandelt ja mehr oder weniger die ganze Sache wie so ein Radiostream. Und man kann da keine Abos verwalten von Podcasts etc., weil TuneIn ist eigentlich für Radiosender gedacht und nicht für Podcasting in dem Sinne. Und wie gesagt, man hat jetzt über Pocketcast die Möglichkeit, das Ganze bequem auch über die ganze Sonos-Geschichte zu verwalten. Finde ich gut, dass das Ganze jetzt demnächst auch in der Sonos-Geschichte stattfinden wird. Jetzt werde ich wahrscheinlich versuchen, auf Pocketcast umzustellen.
Ja, okay, ich bin sowieso ein Pocketcast-Nutzer ja schon lange Zeit.
Ja.
Empfehle den ja auch immer wieder. Und das ist natürlich eine Sache. Ich denke mal, du brauchst die Desktop-App von Sonos für, um das zu verknüpfen, oder? Wie die anderen Services auch?
Ja, aber wenn das einmal implementiert und eingerichtet ist, geht es dann auch auf der iOS-App, so viel wie ich weiß. Also
ja, du machst ja dann, beziehungsweise das, im, ja, ob man es vergleichen kann, ist jetzt eine gute Frage, aber halt wie Chromecast, du wirfst ja dann quasi über deinen Pocketcast-Account, den du ja dann auf dem iOS- oder Android-Device hast, den Podcast, den du spielen willst, quasi ins Netz. Und aus dem Netz dann auf die Sonos.
Ja, also nur so kann es eigentlich gehen. Ja. Die Sonos-App schnüffelt deinen Pocketcast-Account ab und darüber synchronisiert sich die Geschichte. Weil das ist ja auch der Vorteil von Pocketcast. Das Ding läuft ja auch im Browser.
Ja,
und wenn ich im Browser, nicht schlecht, wenn ich im Browser irgendwas angehört habe, wird das halt synchronisiert und ich starte dann die App und bin auf dem gleichen Stand.
Ja.
Das ist der große Vorteil von Pocketcast.
Ja, und wie gesagt, Android, iOS, iPad, ja, das funktioniert alles. Also iPhone, iPad, funktioniert alles wunderbar. Zumindest bei mir. Kann ich nur empfehlen.
Und wie gesagt, jetzt für mich noch ein Grund mehr umzusteigen, da ich ja ganz, ganz großer Sonos-Fan bin.
Ja, ich habe keinen Sonos, aber das ist auch wieder so ein Ding. Das ist halt wieder, wenn man halt Podcast nutzt, ist natürlich auch wieder so ein Ding, warum sollte ich mir da nicht Sonos angucken? Ja? Klar kannst du dann auch wieder sagen, für was bräuchtest du ein Sono beziehungsweise Pocketcasts und HomePod und bla bla bla, aber wenn man eh schon beides, oder wenn man Sonos hat, ist Podcast natürlich jetzt sehr interessant.
Ja, ja. Wie gesagt, wenn Sonos noch nativ AirPlay unterstützt, dann bin ich restlos zufrieden und schmeiße meine AirPlay-Lautsprecher nicht weg, aber werde sie dann veräußern und würde dann komplett auf Sonos umsteigen. Ja, ja, weil dann gibt es für mich keinen Grund mehr, jetzt zweigleisig zu fahren. Ja. Aber vielleicht geschehen ja irgendwann noch Zeichen und Wunder und Sonos wird kompatibel mit AirPlay, also von Haus aus kompatibel und nicht mit irgendwelchen Bastellösungen.
Ja.
Weil das eine Kickstarter-Projekt, was es da gab, das wurde ja jetzt auch auf Eis gelegt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da haben sie eine Hardware entwickelt, die dementsprechend Sonos-Kompatibilität herstellen soll, auch mit Play-One-Geräten. Und das ganze Ding kam sich auf Kickstarter gestartet und das wurde jetzt erstmal eingestellt und gestoppt. Böse Zungen behaupten ja, dass Sonos da stark Widerspruch eingelegt hat und diesen kräftig einen auf den Deckel bekommen haben. Das kann natürlich möglich sein. Und der Entwickler behauptet jetzt, Sonos und sie arbeiten quasi jetzt zusammen. Bin ich mal gespannt, ob man der Aussage glauben kann und was aus dieser Zusammenarbeit dann herauskommt. Vielleicht gibt's ja irgendwann so ein Add-on-System von Sonos direkt, was das Ganze Airplay-kompatibel macht und was dann auch sehr gut und sauber funktioniert. Wäre natürlich wünschenswert.
Ja. Ja. So, und now to something completely different, ja, wie es so schön heißt. Ich habe mal wieder was aus dem Bereich E-Bike. Der ein oder andere Hörer, oder wir hatten in der Vergangenheit ja schon öfter mal über das Thema gesprochen. Ich bin ja selbst E-Bike-Fahrer, allerdings Mountainbike, Fully, ja, Highbike, da haben wir ja schon drüber gesprochen in der Vergangenheit. Ich bin da über etwas sehr Interessantes gestoßen. Inwieweit das für mich interessant wäre, mal dahingestellt, weil das Ding unter dem Strich mir zu wenig Power hat, beziehungsweise ich befürchte, dass die Akkulaufzeit auch nicht unbedingt das wäre, was ich mir jetzt wünschen würde. Und zwar, Link ist in den Shownotes drin, nennt sich Fazur Evasion, aus dem Bayerischen, Fazur Evasion. Wenn ich es richtig verstanden habe, kommt das wirklich daher. also der Begriff, also Fazur, ja. Und zwar ist das eine Motorlösung, die optisch wenig auffällt, weil du keinen großen Narben oder einen Mittel- oder Tretlagermotor hast, sondern der Motor ist als Teil in den Rahmen integriert und du hast ein relativ kleines, kompaktes Tretlager, was optisch nicht groß auffällt. Im Rahmen ebenfalls integriert ist halt der Akku. Ja, ein dreiteiliges System finde ich sehr spannend, gerade an den Bikes, die sie bis jetzt gezeigt haben und auch in der Rennradstudie von Focus. Ja, und Focus ist ja durchaus eine sehr bekannte Marke, auch eine Marke, mit der ich schon 2-3 Erfahrungen gesammelt habe, also von daher keine schlechte Marke, Focus, die, wie gesagt, da auf als Rennrad ein System zusammengebastelt haben, in Anführungszeichen, was optisch, also ich zumindest, sehr ansprechend finde und wo diese E-Bike, ja, oder nicht diese typische E-Bike-Optik einfach da ist. Klar, es ist ein dickeres Rohr, ja, irgendwo muss die Technik ja hin, aber das hast du ja teilweise auch bei anderen Rahmendesigns, dass du da halt ein bisschen kräftigere Optik oder so hast. Ja, das, wie gesagt, fällt nicht so kräftig jetzt auf. Sehr interessant, Link ist in den Shownotes drin. Wer sich, wie gesagt, für diesen Bereich E-Bike interessiert, kann sich den Artikel ja mal durchlesen. Was halt sehr spannend ist, ist halt auch das ganze Gewicht. Ja, mit dem Standard-Akku liegst du da inklusive Antrieb, ja, beim knapp 4,7 Kilo und diese Studie von Focus hat knapp 12 oder liegt unter 12 Kilo noch als Rennrad.
Also Gesamtgewicht mit 12 Kilo.
Mit Motor und Akku liegt das unter 12 Kilo.
Okay.
Wenn man mal überlegt, klar, du kannst heute mit einem hochgezüchteten Rennrad, klar, da kannst du oder kannst du durchaus unter 10 Kilo liegen kommst du auch unter 10 Kilo, aber unter 12 Kilo mit diesem Motor und dem Akku, ja, das ist halt wirklich schon eine sehr spannende Geschichte. Klar gibt's wieder ja Radfahrer, ja, mir ist zuletzt auch wieder einer begegnet, ja, die dann hier die Nase rümpfen, ja, und dich quasi als Cheater, ja, bezeichnen, ja, oder ja, mit dir nichts zu tun haben wollen, weil du bist ja kein richtiger Radfahrer. aber ja, so Leute gibt's ja überall. Und wenn man mal guckt, Bosch hat ja jetzt auch eine schöne E-Bike-Uphill-Strecke gerade geöffnet oder vor kurzem geöffnet, ja. Das ist ja auch ein ganz interessantes Konzept für E-Bike-Fahrer, dass du dein Trail dann Uphill fährst, anstatt andere Downhill. Und das ist ja dann, wie gesagt, schon mal ganz nett und ja, spannende Technik. Vor allem, da sieht man auch wieder, wo der Trend hingeht, ja, und was Spannendes alles entwickelt wird, weil doch sehr viele, gerade junge Radfahrer, die sich für das Thema interessieren, doch ein Problem haben mit den konventionellen Antrieben, weil die einfach optisch einmal so riesen auffällig sind. Ja, und man, der ein oder andere Fahrradhersteller dann dort doch den ein oder anderen Kompromiss beim Design einfach eingeht, auf den man oder ja, den man vielleicht nicht ganz so glücklich empfindet, was jetzt so das eigene oder die eigene Vorstellung halt von gerade im vollgefederten Bereich betrifft, wie halt so eine Federung zu funktionieren hat oder wie das Ansprechverhalten sein soll. Da hat sich zwar die letzten Jahre sehr viel getan, aber den einen oder anderen Nachteil, gerade mit diesen ganzen Tretlagermotorkonzepten, da ist einfach da, ja. Das kann man dem nicht abreden. Inwieweit natürlich dann sowas besser funktioniert, ja, ist halt die Frage. Du hast halt, das Schöne ist halt, es ist im Prinzip ein normales Tretlager, ja. Du hast ja keine Umlenkung über die Kette oder so, die notwendig ist. Du hast von daher sehr spannend. Mal gucken, wann wirklich die ersten Geräte oder die ersten Fahrräder auf den Markt kommen und wie vor allem der Antrieb preislich liegen wird. Aber sehr spannend, auf jeden Fall.
Klingt gut. Obwohl sowas Ähnliches muss es ja schon geben, ich habe letztens eine Dokumentation gesehen, da haben irgendwelche Radfahrer bei der letzten oder vorletzten Tour de France ihre Rennräder modifiziert mit E-Bike-Komponenten sozusagen, ohne dass es aufgefallen ist. Und
bei dann der haben's Tour gesagt, weiß ich jetzt nicht. Es gab ja durchaus bei Rennen schon Fahrer, die verdächtigt wurden, eine Fahrerin, die ja alles abgestritten hat, beziehungsweise gesagt hat, es wäre ein Trainingsfahrrad, man hätte ihr das falsche Rad fürs Rennen gegeben. Ja, die wurde ja quasi erwischt und dann entsprechend bestraft vom Fahrradverband. So Geschichten gibt es. Ja, es gibt ähnliche Konzepte mittlerweile auch schon, die im Sitzrohr verbaut werden, ja, wo der Antrieb dann auf den Riemen beziehungsweise auf die Kette übertragen wird. Aber die sind, was jetzt die Technik betrifft, nicht in dem oder auf dem Niveau wie jetzt dieses System zum Beispiel. Und klar, die Technik entwickelt sich ja ständig weiter. Von daher mal gucken, wie andere Hersteller oder was sie jetzt bringen werden, beziehungsweise Anbieter, die jetzt mit solchen oder mit ähnlichen Systemen bereits auf dem Markt sind, wie da die nächsten Generationen aussehen werden. Muss man einfach abwarten. Aber so als neuer Player am Markt fand ich es eigentlich sehr interessant.
Naja, wie gesagt, das fand ich sehr bemerkenswert, dass man es halt so in Fahrräder reinbauen konnte, ja, dass es optisch gar nicht aufgefallen ist. Mhm. Und da habe ich doch schon mich etwas gewundert. Und mittlerweile ist es ja so, dass auch die Fahrräder technisch extrem überprüft werden, ob da irgendwelche Manipulationen vorgenommen worden sind. Naja, gut, wie sage ich immer so schön, Tour de France, die Leistungsshow der Pharmaindustrie.
Ja, und mittlerweile, oder seit Jahren ja auch schon Technik, ja. Vieles, was ja über die, oder für die Tour ja auch entwickelt wurde, oder gerade auch für die Vorbereitung, fürs Training, die ganzen Wattmeter und so weiter, ja, das hat ja natürlich jetzt auch nach und nach in den Amateurbereich Einzug gehalten. Gerade dieses Ganze, ja, wie man es ja auch hier von den Schrittzählern etc. kennt, ja. Diese Quantifizierung und das Bewusstmachen von Daten ist natürlich auch, was den Amateurradsport betrifft, ja, riesigen Kommen, ja. Da gibt es mittlerweile so viele Hersteller, die da interessante Sachen anbieten. Inwieweit das natürlich für jemanden sinnvoll ist, mal dahingestellt. Aber da gibt es schon sehr viele, sehr schöne Sachen, ja.
Ja, klar. Na, wieso auch nicht? Sollen sie machen. Obwohl ich ja im Moment auch ab und zu, wenn ich mehr Zeit habe, kurz Tour de France gucke, aber eigentlich nur aus dem Grund, wegen den interessanten Kommentaren mehr oder weniger und diesen Anekdoten, die dann die Kommentatoren einreichen und wegen den Landschaftsaufnahmen. Die Fahrer und das Rennen, das interessiert mich relativ wenig, aber wenn sie da so schön in Frankreich sind und das Wetter auch noch stimmt und so herrliche Luftbilder haben, ist das doch auch ein Augenschmaus und die Fahrerei, das ist jetzt Nebensache für mich.
Ja, auch da wieder, was die Technik für einen Sprung gemacht hat in den letzten Jahren, was die Berichterstattung oder die auch die Übertragung aus dem Peloton heraus betrifft. Das hat ja auch Sprünge gemacht ohne Ende, ja. Oder auch die Luftaufnahmen, was mittlerweile auch mit Drohnen, ja, auch gerade mit DJI, mit nicht der Phantom, wie heißt die andere, die Inspire, ja, was da gedreht wird. Da kommen wirklich sehr, sehr schöne Bilder mittlerweile rüber. Ja. Und vor allem für ein relativ erschwingliches Geld, was die Produktion betrifft. Wenn man überlegt, was früher mit Helikoptern, okay, wird heute auch noch gearbeitet, ja, aber was du heute alleine dadurch sparen kannst, dass du wesentlich leistungsfähigere, kompaktere Hardware einfach hast. ja, sei es jetzt Kameratechnik, sei es Ü-Wagen, ja, die Übertragungstechnik, sei es die Drohnen, die du vor Ort einsetzen kannst. Das ist schon genial, ja.
Ja, klar.
Wo auch die WRC übrigens unheimlich davon profitiert, ja.
Ja, und in Frankreich hat man auch den Vorteil, die Helikopter dürfen ja wesentlich tiefer fliegen und auch viel näher ranfliegen. In Deutschland ist das leider reglementiert und da darf man das halt nicht so gestalten, wie man gerne möchte. Das hat man auch ganz stark gesehen. Die Tour ist ja in Düsseldorf gestartet, genau. Und die Luftaufnahmen waren halt nicht so spektakulär wie in Frankreich, weil sobald sie dann in Frankreich waren, da ging dann schon ein bisschen mehr die Post ab, was die Aufnahmen anging. Das war ja, okay. Schon angenehmer.
Die Tour ist französisch, ja, und die Franzosen wollen das natürlich im besten Licht, ja, irgendwie darstellen, ja, ist ja auch verständlich. Gerade mit dem vielen, dann doch auch wieder jetzt erfolgten negativen, ja, sei es jetzt der Ellenbogen, der ja im Spiel war, ja, sei es mit den Dopingverdacht, ja, auch, wie heißt das deutsche Team nochmal? Egal, ja. Von daher, ja, wenigstens die Bilder sind toll, ja.
Ja, das stimmt. Das ist spektakulär. Ja. Und dann entstehen solche Aufnahmen wie zum Beispiel ein Helikopter filmt, wie der Helikopter das Feld filmt. Spektakulär, ja. Gemacht, sage ich dich, toll aus. Also das, deswegen gucke ich Tour de France und nicht wegen dem Sport.
Ja, da gibt's andere Sportarten ja auch, ja, die geguckt werden, nicht unbedingt wegen dem Sport, sondern wegen der knappen Outfits. Ja,
ja, gut, das kann auch sein.
Ja, wobei ich mich da als Spielerin auch fragen würde, Freunde, nicht mit mir, aber das.
Ja, ja, aber so da ist muss der man Sport stehen.
Ja, so ist der Sport.
So ist es. Ja, gut. Was haben wir denn noch? Wir haben heute noch ein kleines Stück Software, was ich hier gerade die letzten Tage getestet habe. Eine Problemlösung für einen Kunden. Er wollte ständig und immer wieder ein Backup seines iPhones anlegen und das halt quasi automatisch. Nun das lokal und nicht in die Cloud. Jo. Da habe ich die Software iAmazing gefunden. iAmazing gibt es auch in einer größeren Version. Das kann er noch viel, viel, viel mehr. Aber der Kunde wollte wirklich nur Backups machen und das relativ simpel. Und da gibt es ein kostenloses Utility, das nennt sich iAmazing Mini. Da kann man dementsprechend automatische Pläne anlegen, wann dementsprechend das iPhone gebackupt werden soll. Das erste Backup muss einmal mit einem Kabel stattfinden und dann kann man das Ganze auf WLAN umstellen oder ja auf WLAN umstellen und kann sobald das iPhone in die Nähe des Hosts kommt, des Rechners kommt, konnektiert es sich dann und es gibt dann ein Backup. Funktioniert bisher tadellos, bisher habe ich noch kein negatives Feedback bekommen und macht das, was es eigentlich soll, lokale Backups auf einem Mac. Ich werde mir demnächst mal den großen Bruder anschauen, das iAmazing 2, was jetzt rausgekommen ist. Das soll wesentlich mehr können. Da soll man dann auch einen direkten Dateizugriff haben, Fotos drauf, runterspielen können. Also das, was man eigentlich so gerne machen möchte mit einem iPhone oder die Manipulationsmöglichkeiten, die ein so Apple nicht bietet, soll dann halt iAmazing auch bieten. Bisher, was ich so recherchiert habe, habe ich von iAmazing im Allgemeinen nur Gutes gehört. Soll wohl so das Wundermittel sein für gewisse Bedürfnisse, die man so mit dem iPhone von Haus aus nicht erledigen kann. Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Geht schon nach meiner Meinung nah in die Jailbreak-Geschichte, ohne dass man das iPhone jailbreaken muss. Ja.
Also ich installiere auf meinem Mac alle iAmazing.
Ja.
Oder Mini heißt er,
anscheinend. Ja.
Und macht dann, ja, wie funktioniert das dann? Also das erste Mal mit Kabel, anstatt zu iTunes mache ich dann
Backup zu iAmazing. Du musst es dann einstellen, konfigurieren. Natürlich muss WLAN aktiviert sein auf deinem, ja, iPhone, er muss konnektiert sein und er merkt das dann halt, dass das ganze Ding in der Nähe ist. Und dann, wenn ein Zeitplan hinterlegt ist und es ist dementsprechend in die Zeit passt, dann macht er dir ein Backup. Genau, wie gesagt, WLAN muss aktiviert, ja, sein, es muss einmal konfiguriert sein. Das ist klar. Ja,
also
WLAN muss auch dauerhaft aktiviert sein.
Genau, also solange dann der Rechner und das iPhone im selben Netzwerk sind, macht genau. Er laut dem Zeitplan dann automatisch die Backups.
Richtig. Und das Programm muss aktiv in der Menübar natürlich laufen, dass er das auch ordnen und feststellen kann.
Ja, klar, der Rechner muss dann auch laufen, weil ansonsten kann er, hat er ja den, nicht den Host, wo er das Backup dann hinmachen soll. Ja.
Genau. Klar. Und was mir noch eingefallen ist, Amazing 2, also der große Bruder zum Beispiel, der hat auch die Möglichkeiten, dass man sich einzelne Dateien aus dem Backup rausholen kann, was der Mini jetzt nicht kann. Wenn ich jetzt weiß, ich habe im Backup irgendwelche Bilder liegen, dann kann ich das Image öffnen und kann aus dem ganzen Backup einzelne Dateien raussuchen und sichern oder was auch immer mit dem Gerät anstellen.
Ja. Ja. Jetzt frage ich mich gerade, du kannst ja auch Wireless Backup machen. Ich glaube, das eine ist ja in die iCloud nachts, wenn er am Strom hängt.
Genau.
Und das andere wäre ja, geht das ein? Ich habe iTunes schon so lange nicht mehr aufgemacht. Kann ich ein Backup über WLAN zu iTunes machen?
Du meinst lokal?
Ich kann Musik wireless, also WLAN synken, aber ich glaube kein Backup. Ja?
Es gab mal die Funktion, dass du lokal auch über WLAN ein Backup in iTunes reinmachen kannst. Oh,
scheiße, ich habe iTunes schon so
lange nicht mehr aufgehabt. Aber ich habe das für diese Zwecke ganz, ganz lange nicht benutzt. Wenn ich mal ein Backup gemacht habe, habe ich wirklich das Kabel angeschlossen oder das Gerät in den DFU-Modus versetzt und wirklich, wenn sich irgendein Gerät total aufgehängt hat. Ansonsten benutze ich iTunes nicht dafür.
Also wenn man lokale Backups machen will und jemand ist wie ich, der schon seit lange, lange Zeit kein iTunes mehr am Rechner aufgemacht hat, wäre das eventuell eine Alternative, wenn man halt, wie gesagt, lokale Backups machen will. Ich habe zwar bei mir auch das Backup in die iCloud einstehen, aber nicht jeder, oder irgendwann stößt man ja, wenn man kein erweitertes oder kein iCloud-Abo gemacht hat, mit mehr Speicherplatz ja an die Grenzen, gerade wenn man mehrere Geräte hat zum iTunes-Account, dann wäre das lokale Backup auf jeden Fall eine Idee, auch für Leute, die ihre Daten nicht in die Cloud schieben wollen. Ja. Wäre das auf jeden Fall auch eine Alternative. Ja. Kann ich aus dem Backup, was ich mit iMazing gemacht habe, auch ein neues iPhone einrichten? Haha, gute Frage.
Das habe ich so noch nicht. Du meinst jetzt ein komplett blankes Gerät?
Ja, ein neues Gerät mit einem iMazing Backup. Ja, wie bei iTunes. Ja. Du schließt das neue Gerät ein, das Backup wird eingespielt. Wenn das mit iMazing auch ginge, oder wenn, du hast eben gesagt, selektiv vielleicht sogar noch, ja, das wäre natürlich der Hammer.
Laut Hersteller soll das gehen, selektiv glaube ich nicht. Ich glaube, er überspielt dann nur das komplette Image wieder rein. Okay. Jedenfalls bei der Mini-Version und bei der großen Version ist es halt nur so, was ich jetzt gelesen habe, dass man in die Image-Datei, die auf dem Rechner liegt, reingehen kann und die öffnen kann wie einen normalen Ordner und dann was rausholen kann. Das kann aber nur die große Version und nicht die kleine Version. Also die kleine Version kann wohl immer nur komplett wieder das Ganze zurückspielen und nur komplett wieder sichern, so wie ich das gelesen habe.
Mhm. Ja. Aber das ist ja auch schon mal schön, weil dann, wie gesagt, hast du ja wirklich, kannst ja auf, zumindest was iTunes betrifft, für Backup beziehungsweise Übernahme an ein neues Gerät, kannst du iTunes ja wirklich in die Tonne kicken, ja. Also ersetzen, nicht iTunes in die Tonne, aber du kannst es ersetzen, ja. Das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken, ja. Das klingt sehr interessant.
Ja, manchmal da findet man was, wo man im Endeffekt nur nachsucht, wenn man auch von seinen Kunden darauf aufmerksam gemacht wird, dass sie sowas benötigen. Weil ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, danach zu suchen, ehrlicherweise.
Die Frage wäre halt, wie es da mit Akkuverbrauch aussieht, wenn du wirklich sagst, hier mach jeden Abend um 23 Uhr ein Backup und das Ding hängt nicht am Strom mehr.
Ja, okay, das wäre halt die kann Frage, ich dir nicht sagen.
Das wäre halt mal so eine Frage, Erfahrungswerte, was hat man da, ja? Weil wann habe ich mein Gerät meistens zum Aufladen am Strom? Nachts. Also jetzt auch nicht unbedingt das Killer-Argument, der Stromverbrauch, ja. Zumindest mal bei mir nicht, ja.
Ja, obwohl du ja hast ja mal gesagt, du lädst nachts ja nicht auf, ne? Das Gerät. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
Mittlerweile ja.
Okay.
Ich habe eine Zeit lang nachts mit dem Gerät noch entweder Audiobooks oder Podcasts gehört. Das mache ich zurzeit nicht, sondern versuche wirklich ruhig, ohne irgendwie Knopf im Ohr beziehungsweise akustische Beeinflussung halt zu schlafen, um da halt hoffentlich einen ruhigeren Schlaf zu haben. Ja, deswegen mache ich das nicht und dann hängt es halt nachts am Strom. Ja, und dann ist es morgens frisch aufgeladen, peng. So hast du ja auch die Problematik, ja, wenn du im Bett dann einschläfst mit dem Ding, zumindest mal bis zum Ende vom Audio-Track dudelt das Ding weiter, ja, hängt vielleicht noch im WLAN, verliert entsprechend über Nacht Akku, ja, und du hast entsprechend weniger Akkuleistung morgens, wenn du also aus dem Haus gehst, ja. Das ist natürlich auch so eine Sache, die da halt, wenn es nachts am Strom hängt, oder jetzt für mich die Problematik sich erledigt hat, ja, morgens ist es vollgeladen. Entschuldigung, morgens ist es vollgeladen und Ende, ja.
Ja, naja. Gut. Dann würde ich sagen, können wir doch langsam in die Gadget-Ecke einbiegen. Mhm. Und bevor wir mit dem eigentlichen Gadget starten, Service-Hinweis starten, es gibt ja einige Hörer, die mich immer wieder fragen, was ich für Produkte einsetze, für gewisse Anwendungsszenarien, was weiß ich, was verwendest du als Scanner, als Drucker, was ist dein mobiles Setup, was ist dein stationäres Setup, was sind derzeit für Festplatten, die du verwendest, sei es SSDs oder konventionelle Festplatten, und da habe ich gedacht, Mensch, da muss es doch eine Lösung geben, das mal irgendwie vernünftig zusammenzufassen in einer Übersicht, die man auch schnell und repräsentativ aktualisieren kann und auch zur Verfügung den Hörern oder den Interessenten zur Verfügung stellen kann. Und da habe ich mich jetzt bei kit.com angemeldet. Da findet man mich unter kit.com/tobi1525, Tobi mit Y in dem Fall. Wir verlinken den Account auch in den Shownotes. Das wird noch weiter ausgeführt, das Ganze. Ich habe jetzt erstmal mit den Gadgets angefangen, die mir so spontan in den Kopf gekommen sind und wo ich auch wirklich komplett ohne Bauchschmerzen sagen kann, das sind die Produkte, die ich einsetze oder auch teilweise eingesetzt habe und die ich komplett empfehlen kann, wo ich auch keinerlei Einschränkungen habe in irgendwelcher Hinsicht, vielleicht kleine Einschränkungen, aber das ist ja auch immer so ein subjektives Empfinden. Aber im Großen und Ganzen mit den Produkten, die ich dort auf der Liste habe, habe ich nur die allerbesten Erfahrungen gemacht. Ja, das wird noch erweitert. Das heißt auch nicht, dass alle Produkte, die ich jetzt dort einpflege, dass ich die noch in Verwendung habe, sondern es sind Produkte aus der Kategorie, die ich getestet habe und die ich dementsprechend weiterempfehlen kann. Und da sollen auch nur die Produkte draufkommen, die von meiner Seite kompromisslos zu verwenden sind und wo ich auch hinterstehen kann. Also das ist quasi so eine Premium Selection, sage ich mal ganz vorsichtig.
Ja. Übrigens nicht verwechseln mit kim.com.
Das ist wer anders. Das ist der Herr Schmitz, ja.
Ja, der .com.
Ja, aber er heißt ja Schmitz mit Nachnamen, also bürgerlicher Name.
Nein, er ist geboren, aber er hat ja offiziell seinen Namen geändert.
Hat er das komplett auch im Pass stehen?
Ja, ja.
Okay.
Komplett durch.
Für mich ist es Herr Schmitz aus Kiel, fertig.
Ja, ja. Ja, klar, unter dem Namen ist er auch groß, weil er bekannt geworden. Ja, aber
ja ist groß halt, ist er geworden, das stimmt im wahrsten Sinne des
Wortes. Groß, groß und breit. Ja.
Ja, das ist wohl wahr.
Aber komm, bevor wir uns jetzt hier noch länger mit Kimi beschäftigen, ja.
Ja.
Mal weiter im Text.
Ja.
Oder im Programm.
Im Programm, mehr oder weniger. Ein Gadget, was auch ein bisschen fernab unserer Kernkompetenz liegt. Also wir haben ja schon öfters mal Produkte aus Haus und Garten besprochen.
Ja, Kernkompetenz würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Kompetent ist man ja da ja durchaus auch. Aber das ist nicht so der Schwerpunkt unseres Podcasts, ja.
Ja,
oder nicht, aber so, wir hatten, nicht so das Kernthema und so.
Aber die Hörer sind ja schon einiges gewohnt. Wir haben ja auch schon über Schneeschieber gesprochen, genau. Über Kaffeemaschinen, über Fritteusen. Ja. Also alles, Grill hatten wir auch schon gesprochen. Ja, mhm. Genau. Mhm. Alles, was uns so beschäftigt oder in dem Fall, was mich so beschäftigt und was mir auch irgendwo ein Problem abnimmt oder meine Probleme etwas verkleinert oder mein Workflow effizienter gestaltet. Und es geht um das Thema Rasenmähen. Das Rasenmähen an sich habe ich bei mir eigentlich schon optimiert und für meine Verhältnisse auch von der Arbeitsgeschwindigkeit her optimiert. Das heißt, ich habe rings um meine Rasenfläche Rasen keine Kantensteine gelegt, sondern ja, es sind schon Kantensteine, die stehen aber nicht hochkant, sondern die liegen flach auf. Ja. Das bedeutet, ich kann mit dem Reifen, ich fahre ja einen Aufsitzrasenmäher, einmal genau mit der Reifenbreite hochfahren, runterfahren, also rings um das Quadrat quasi rum. Und da es schöne lange Strecken sind, habe ich auch nicht das Problem der Kanten in dem Sinne. Die Kanten wachsen jetzt nicht in die Höhe, sondern sie wachsen bei mir mehr in die Breite. Das heißt, irgendwann werden die Kantensteine Stück für Stück überwuchert und man sieht dann halt nicht mehr die Betonplatte, sondern man sieht dann nur noch irgendwelche ausgefransten Rasenflächen. Und das sieht dann irgendwann suboptimal aus, sagen wir es mal vorsichtig. Das ist natürlich auch ein Problem, was sich nicht sofort nach dem Rasenmähen entwickelt, und das dauert schon ein bisschen, bis so die Kantensteine zugewachsen sind. Und da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht, wie kann man das schneller beseitigen. Bisher habe ich immer einen Spaten genommen und habe das dann abgestochen. Aber wenn man sich das bei einer wirklich längeren Strecke vornimmt, der Spaten hat nur eine gewisse Breite, das geht dann teilweise schon auf die Zeit. Und Zeit ist Geld und beides habe ich nicht. Also habe ich mal geschaut, was gibt's denn da für Möglichkeiten? Erst habe ich wirklich dran gedacht, mir eine alte Kreissäge zu nehmen, weil ich wusste gar nicht, dass es solche Lösungen gibt, die ich jetzt hier gleich besprechen werde, eine alte Kreissäge zu nehmen und mit der Kreissäge dann hochzufahren und das abzuschneiden und einen sauberen Kantenschnitt zu haben. Und dann bin ich jetzt auf das Werkzeug der Firma Gloria aufmerksam geworden. Das nennt sich ein Multi-Brush-System, ist ein Multifunktionswerkzeug, was in zweiter Linie für mich jetzt nicht so interessant war, aber da kommen wir dann später noch zu, sondern ich habe mir den Kantenschneider angeschaut, den es für die Multi-Brush gibt. Das ist ein Zusatzprodukt, was man dazu kaufen muss, und das ist nichts weiter als eine Federstahlscheibe, die rotierend ist. Die kann man stufenlos einstellen, wenn man sie am Multi-Brush Speed Control verwendet. Das ist das Hauptwerkzeug sozusagen. Und man kann zwischen 450 und 1600 Umdrehungen auswählen, was das Optimum ist für die jeweilige Arbeit. In dem Fall des Kantenschneidens habe ich mich meistens für die höchste Geschwindigkeit entschieden. Kommt auch immer auf die Stärke der Zuwucherung an und auf die Stärke des Rasens oder was es, ob das jetzt, ja, wie gesagt, wie der Rasen beschaffen ist oder wie die Zuwucherung geschaffen ist. Und mit diesem Kantenschneider kann man quasi sauber am Rasen entlang gehen oder mit diesem Stahlfederblatt, wie auch immer. Und man hat ein wirklich sehr sauberes Schnittbild. Man geht dann quasi exakt am Kantenende der Rasenkante entlang und schiebt das sauber eben hoch. Das geht auch relativ zügig und man hat wirklich ein sehr, sehr sauberes Schnittbild. Am Anfang war es so, man muss sich so ein bisschen einarbeiten, man muss so ein bisschen die optimale Position finden. Aber wenn es erstmal angesetzt ist, wenn man erstmal in der Spur ist, dann geht das quasi wie das Brezelbacken, das Ganze. Nach 10, 15 Minuten ist man mit dem Ding sehr vertraut und man hat ein wunderbares, schönes, sauberes Schnittergebnis. Kleiner Tipp, man sollte wirklich darauf achten, dass der Rasen schön trocken ist. Dann hat man auch ein schnelles und gutes, sauberes Schnittbild. Ich habe das ausprobiert, wo der Rasen so eine schon eine stärkere Feuchte hatte. Das ging dann zwar auch, aber es war nicht so angenehm. Das schnellste Fahrverhalten habe ich halt wirklich festgestellt, wenn man einen sehr trockenen Rasen hat. Da hat es bei mir persönlich am besten funktioniert. Ja, und ein Schnittbild wirklich wie mit dem Lineal gezogen. Die Rasenkante sieht wieder wunderbar exakt aus. Das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Wirklich ausgesprochen schön. Ja. Gibt ja Leute, denen ist das egal, ob da jetzt am Rasen was überwächst oder nicht, aber ich finde es dann schon schick, wenn man so eine relativ große Rasenfläche hat und man hat einen schönen Kanten, eine schöne gleich abgeschnittene Kante, sieht schon schick aus. Ja, das ist wohl wahr. Gut. Aber das ist ja nur eine Funktionalität des Gerätes. Es gibt da ja noch viel, viel mehr, weil der Name Multibrush ist in diesem Fall auch Programm. Es gibt verschiedene Bürstenaufsätze für verschiedene Oberflächen. Ich habe einmal die Möglichkeit, eine Stahlbürste aufzusetzen. Das ist eine Flächenbürste. Damit kann ich zum Beispiel Steinböden reinigen. Und mit dieser Flächenbürste habe ich halt die Möglichkeit, wenn aus den Steinböden Unkraut rauswächst oder Vermoosungen vorliegen, kann ich halt über die Fläche gehen und kann das schön reinigen. Das ist für Pflasterstein interessant, für Betonböden. Alles das, was anfällig ist für Unkraut oder auch für Vermoosungen. Ich habe da so eine Fläche, die liegt fast immer im Schatten, und in dieser Schattenfläche, da wird es dann schnell mal grün oder auch sehr anfällig für Unkraut, anfälliger als die Sonnenfläche, also die Pflasterungen, die in der Sonne liegen. Und damit kann man sehr gut Unkraut entfernen. Nicht, ich sag mal, wenn man jetzt wirklich eine starke Löwenzahnpflanze dort drin hat, die natürlich auch meistens nicht flächendeckend vorkommt, dann stößt diese Flächenbürste schon an die Grenzen. Dann muss man auch manuell rein und muss das irgendwie aus den Fugen rauskratzen. Dafür ist jetzt nicht geeignet. Aber wenn man jetzt normale kleine Verschmutzungen in den Fugen hat, kann man das mit dieser Flächenbürste groß und großflächig erledigen. Und für andere Untergründe gibt es dann noch die Nylonbürste. Die ist zum Beispiel für Holzterrassen interessant, diese klassischen Holzterrassen, die man hat mit diesen Rillen drinne. Da setzt sich ja dann auch teilweise Moos oder Grünspan drin ab, durch Wasserbestände, die dort drinne sich ablagern, und aus diesem Wasser wird dann irgendwann mal Grünspan oder Moos, wie auch immer. Und diese Nylonbürste entfernt dann wirklich sehr, sehr sauber und sehr, sehr schön aus diesen Rillen, diesen Grünspan heraus. Bisher habe ich das immer mit einem Hochdruckreiniger gemacht, aber der Hochdruckreiniger hat halt den Nachteil, er macht halt irre Lärm, also meiner zumindest, der hat 250 Bar, das ist schon mal ordentlich, und man sieht danach immer aus, als ob man gerade aus dem Freibad kommt, von oben bis unten hin, meistens nass und auch meistens nicht ganz sauber, weil der Dreck, den man natürlich aus den Fugen spritzt, den hat man dann meistens am ganzen Körper hängen. Also wenn man mit dem Hochdruckreiniger loslegt, das ist dann schon eine Tagesaufgabe, und da sollte man sich schon den ganzen Tag mit beschäftigen, damit sich das Einsauen auch lohnt, sage ich jetzt mal. Und dieses Multibrush-System, das kann man auch mal schnell kurz zwischendurch rausholen. Das ist super schnell einsatzbereit, ist von der Lautstärke auch relativ angenehm. So. Und zu der Nylonbürste und zu der Stahlbürste gibt es dann zum Beispiel auch noch eine spezielle Fugenbürste. Die ist genauso an der Seite befestigt wie auch der Kantenschneider, wird auch auf der Seite aufgesteckt. Und besteht auch aus Metall und ist wie so eine kleine Stahlbürste, und da kann man dann schön auf Fugen lang gehen, und die entfernt auch wirklich größere Unkrautgeschichten aus den Fugen heraus. Das heißt, ob ich da jetzt Löwenzahn drin habe oder wirklich ganz grobe Vermoosungen in der Fuge habe, die fetzt quasi alles aus der Fuge raus. Das kann man auch so ein bisschen variieren, je nachdem, wie stark man die Umdrehungszahl anhebt. Man hat ja dann auch ein Gefühl dafür. Wenn man jetzt nur normale Verschmutzung hat, braucht man den nicht auf 1600 Umdrehungen fahren. Sonst fliegt einem das Unkraut auch irgendwann um die Ohren. Aber das ist halt bei dem Speed Control so, dass man ja stufenlos mit dem Drehrädchen das während des Betriebes einstellen kann. Und die Fugenbürste ist halt ideal für Pflastersteine, die quadratisch sind oder wo man eine sehr gerade Fuge hat. Ich habe leider keine quadratischen Steinchen. Ich habe diese S-Steinchen, die so wie der Buchstabe S geformt sind, und da muss man so ein bisschen tricksen. Das liegt aber an meiner Beschaffenheit des Hofes, hat weniger mit dem Werkzeug zu tun. Also für gerade Fugen ideal, da kann man schön dran rausschieben und das Unkraut raushauen. Und man kann es aus einer bequemen Arbeitsposition machen. Man führt das quasi wie eine Schaufel vor sich her oder wie einen Stock, den man vor sich her schiebt. Man muss nicht auf dem Boden rumkriechen und manuell mit einem Spachtel den Unkraut aus den Fugen entfernen. Jo. das zu den Werkzeugen oder zu den Aufsätzen, die ich bisher getestet habe, und die haben ihr Zweck bisher gut erfüllt. Allgemein ist zu dem Gerät zu sagen, das Wechseln der jeweiligen Aufsätze erfolgt werkzeuglos. Man hat halt einen blauen Hebel, den man umlegt, und dann kann man die Werkzeuge rausklicken und klickt sie dann dementsprechend wieder drauf. Das ist kinderleicht. Das Plastik macht auch, oder das Kunststoff klingt etwas besser, macht auch einen sehr guten und wertigen Eindruck. Wie lange und wie gut das hält, kann ich natürlich beim Test, den ich gerade 2 Wochen gemacht habe, noch nicht sagen, aber aufgrund dessen, dass die Firma Gloria eigentlich eine etablierte Marke im Gartenbereich ist oder im allgemeinen Gartenzubehörbereich ist, kriegen die jetzt von mir mal so ein paar Vorschusslorbeeren. Allgemein macht das Gerät einen guten Eindruck. Man kann den Stiel auch noch verstellen und auf die Länge anpassen. Die Schalter sind vernünftig. Alles das, was man so von einem wertigen Werkzeug erwarten kann, das wird nach meiner Meinung auch erfüllt. Und man muss auch den, finde ich, relativ günstigen Preis in Kontext stellen, weil das Ding kostet nur 120 Euro. Der Kantenschneider kostet nochmal Aufpreis mit 49 Euro. Ist er aber auch wert, weil das war eigentlich das Hauptfeature, warum ich mir das Ding hier näher angeschaut habe, weil ich dir dieses Kantenproblem habe. Und das, besser gesagt, das Problem habe ich jetzt nicht mehr. Die Kanten sind jetzt sauber geschnitten.
Wunderbar. Ja.
Also von meiner Seite eine Kaufempfehlung. Ein ganz kleiner Kritikpunkt, der aber auch nicht bei jedem auftritt. Am Stielende ist ja das der Kaltgeräteanschluss sozusagen befestigt, wo man dann die Schuko-Kupplung reinsteckt, also die Buchse reinsteckt, wo man den Stromstecker reinführt. Und da gibt es Marktbegleiter, die zum Beispiel die Möglichkeit haben, dass man das nochmal verklicken kann mit so einer Kappe, damit der Stecker nicht rausfällt. Mhm. Bei meiner Kupplung war es so, dass die immer wieder rausgefallen ist. Das lag aber auch an meiner Kupplung. Es gibt Kupplungen, die halten gut, und es gibt Kupplungen, die halten weniger gut. Das hätte man hier lösen können, indem man hier so einen Haken, so einen Überwurfhaken reinmacht, wo man das Kabel noch mit fest klemmt, klickt. Ich habe jetzt hier eine Schlaufe nochmal, ich habe jetzt eine Schlaufe manuell also einen Knoten, nicht einen Knoten, einfach eine Schlaufe gemacht, dass er nicht rausfallen kann, dass eine Zugentlastung drinne steckt. Das liegt eigentlich an meinem Kabel, weil normalerweise sollten die meisten Kupplungen problemlos auf den Schuko-Stecker halten. Bloß ich habe gesehen, dass es bei anderen Werkzeugen von Marktbegleitern dementsprechend noch so einen Clip gibt, dass der noch zusätzlich festhält. Das hätte man vielleicht hier auch noch verbauen können, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Das ist der einzige Kritikpunkt, der mir jetzt bei meinem Test aufgefallen ist. Mhm. Es gibt von den Multibrush-Systemen auch noch akkubetriebene Geschichten. Die haben dann etwas weniger Leistung. Und ich habe mich absichtlich halt nicht für die Akkugeschichten entschieden, weil ich der Meinung bin, mit ein bisschen mehr Power, mit ein bisschen mehr Drehzahl und auch diese stufenlosen Geschichte kann man vielleicht effizienter und besser noch die Fugen und die Kanten schneiden als mit so einer Akkulösung. Und wie gesagt, da habe ich kein Problem mit ein Kabel hinter mir herzuziehen in dem Fall. Ja, das dazu. Also gut. Ein Gerät, was mir viel Zeit erspart hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, von mir übrigens keine weiteren Fragen dazu. Ich habe mich mit dem System selbst schon beschäftigt, weil ich Interesse dran hatte. Also von daher habe ich da keine offenen Fragen.
Ja, das ist schön. Ich glaube, ich habe es auch relativ ausführlich beschrieben. Und wir haben die Shownotes, wir haben in den Shownotes noch die Links drin zu den Produkten. Da kann man sich das genau anschauen. Von daher gucken wir mal, wie gut es bei der Hörerschaft ankommt oder wie viele Hörer dabei sind, die auch das Gartenkantenproblem haben.
Die Frage, wie viele unserer Hörer haben Garten?
Ja, ja. Gut, das anderen Freude ist anderen Leid, ne?
Ja,
wie auch immer.
Ja, hätte ich mir vorher mal Gedanken gemacht, hätte ich mir vielleicht auch für einen kleineren Garten entschieden, aber macht ja schon Freude.
Ja, bei uns sind es halt gewachsene Strukturen, ne? Dann hat man mal das am Hals und ja, man verkauft ja kein Grundstück. Man kauft höchstens dazu, hat mein Vater immer gesagt.
Ja, wenn man sich's leisten kann, ja.
Ja, es ist, ja, wie gesagt.
Wobei, du hast das jetzt so beiläufig gesagt. Also ich habe ja auch, oder ich sag meiner Frau immer, wenn mein Nachbar hier, der sagt ja immer, wenn seine Mutter mal nicht mehr ist, ja, will er alles verkaufen, habe ich auch schon gesagt, dann sag aber bitte Bescheid.
Dass du dich dann grundstückstechnisch erweitern kannst. Dann
können
wir mal
gucken, ob man sich einigen kann, ja. Ob es preislich passt, ja, weil das wäre zwar dann gut eine, ja, das wäre sogar mehr als eine Verdopplung, ja, vom Garten. Und unser Garten ist ja schon nicht klein, ja. Aber dann hätte ich quasi freien Zugang, aber hinter dem Grundstück ist dann wirklich nichts mehr. Ja, da ist dann nur noch Feld und Flur. Dann hätte ich da direkt auch von der Rückseite vom Haus halt den Zugang nach hinten raus. Hätte da noch wesentlich mehr Platz für die Hunde, ja, was man da machen könnte. Und ja, du brauchst dich halt nicht irgendwie oder keine Gedanken machen, wer kommt danach, ja.
Genau, oder das ist das Problem.
Welche neuen Nachbarn hast du dann, ja?
So sieht's nämlich aus. Ja. Das war nämlich bei uns vor zig Jahren auch das Problem. Da lag ein Baugrundstück zwischen meinem Nachbarn dazwischen, also zwischen mir und meinem Nachbarn lag ein Baugrundstück dazwischen. Und das stand dann irgendwann zum Verkauf. Und da haben wir uns überlegt, bevor da jetzt irgendwer zwischenbaut, der vielleicht gar nicht so kompatibel ist mit uns hier in der Straße, ja, haben wir uns das Grundstück geteilt. Er hat die Hälfte gekauft und wir haben die Hälfte gekauft. Und das war dann für beide Seiten sehr erschwinglich, weil es war auch nicht so riesig, das Grundstück. Und er hat eine Vergrößerung gehabt und wir haben eine Vergrößerung gehabt und es waren beiden Parteien geholfen. Wir verstehen uns nach wie vor sehr gut und was wäre gewesen, wenn da irgendjemand dazwischen gekommen wäre, der wirklich irgendwie nicht straßenkompatibel gewesen wäre. Und somit haben wir das Problem gelöst.
Mhm. Ja.
Komplett hätte ich mir das jetzt nicht unbedingt an den Hals gehängt, aber so Hälfte, Hälfte war es natürlich auch preislich attraktiv und fertig ist.
Ne? Genau, das ist doch toll.
Ja. Gut, dann haben wir es doch.
Ja, wir sind am Ende angelangt. Hurra.
Ja, wer hätte das gedacht?
Doch noch geschafft.
Ja, gut. Dann hören wir uns irgendwann nächste Woche wieder.
Nächste Woche,
genau. Und nächste Woche dann auch wieder mit Gadgets aus der IT, sagen wir es mal vorsichtig.
Okay, gut. Dann sind wir mal gespannt.
Gut, okay, in diesem Sinne. Wir hören uns, wie gesagt, nächste Woche wieder und die Hörer können sich ja nochmal überlegen, ob sie nicht die ein oder andere iTunes-Bewertung abgeben möchten. Da hängt's ein wenig. Wir hängen immer noch bei 467 fest. Und mal gucken, vielleicht kommt ja noch so ein oder die andere dazu. So halbe gibt's ja leider nicht, also für eine müsste es schon geben.
Ja, wenn, dann geht nur ganz oder gar nicht.
Ja, ja, das ist es ja. Also, keine halben Sachen. Gut, in diesem Sinne. Dann bis nächste Woche.
Tschüss. Jo,
tschüss.
Das war der Apfelklatsch. Shownotes zum aktuellen Podcast findet ihr immer auf apfelklatsch.de. Weitere Episoden des Apfelklatsch-Podcasts findet ihr immer in iTunes. Oder folgt uns auf Twitter, twitter.com/apfelklatsch. Ihr könnt natürlich auch Fan werden auf Facebook unter facebook.com/apfelklatsch. Bis demnächst. Ciao.